Danke, prima. Ich bete zu Anfang. Lieber Vater, noch einmal wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren, unseren Verstand öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass wir dir, Herr Jesus, begegnen in diesem wunderbaren Bibeltext, den wir heute Morgen miteinander lesen und betrachten können. Rede du zu unseren Herzen, du weißt, was wir brauchen, du kennst uns durch und durch. Dank sei dir. Amen. Ja, es ist wirklich ein bisschen schade, Johannes 13, ihr habt es schon gehört, das ist nicht schade, sondern schade ist, dass wir nicht jeden einzelnen Text jetzt in der kurzen Zeit bis Ostern so richtig ausführlich durchnehmen können. Ich habe echt damit gerungen, die Zeit jetzt. Also erst wollte ich doch noch anschließend von dem Text vor einer Woche, den Gerhard gepredigt hat, am liebsten hätte ich den ganzen Übergang mitgepredigt. Aber dann habe ich gedacht, heute Nacht wurde uns schon eine Stunde genommen, dann will ich euch nicht gleich noch eine nehmen. Jesus geht seinen Weg für uns. Und diese Überschrift ist schon, dieser Titel von der Predigtreihe, wenn man hineindenkt, geht sehr tief. Das ist erstaunlich. Und es stimmt, was Michael gesagt hat, der Titel ist, Jesus dient uns, aber ich habe noch zwei, das kann man über das halbe Neue, eigentlich über das ganze Neue Testament kann man drüber schreiben als Überschrift, Jesus dient uns. Nicht ganz, es gibt so einzelne Abschnitte, da könnte man noch was, aber deshalb habe ich zwei andere Überschriften, die beide dann immer über dem Text entsprechend also eingeblendet werden. Das erste ist, Jesus geht seinen Weg für uns, und dieses voll habe ich groß geschrieben, weil er so voll dienender Retterliebe ist. Ihr merkt so ein bisschen die Entwicklung, also erst hatte ich voll Liebe, das waren wir dann auch wieder, das gilt auch für das ganze Neue Testament, voll dienender Retterliebe. Und Jesus geht seinen Weg für uns als Vorbild im Dienen. Weil da gibt es ja schon nochmal so einen richtigen Nachdruck. Ihr werdet das sehen auch im zweiten Teil von unserem Text. Johannes 13, Vers 1. Ihr erinnert euch vielleicht, Johannes 12, Vers 1, begann mit 6 Tage vor dem Passafest. Also wir haben es Dienstag in der Bibel schon angemerkt, Johannes hat vorher im Evangelium ein recht schnelles Tempo, was die Zeit angeht, und hier wird das sehr langsam. Ja, also Kapitel 12, Vers 1, 6 Tage vor dem Passafest, Johannes 18, wo Jesus stirbt, Passafest, Johannes 20, Auferstehung, ja, von Kapitel 12, dann letztlich bis 21, das ist nur eine Woche. Aber in dieser Woche ändert sich eben die Weltgeschichte. Wir haben vorher gesungen, Zentrum der Geschichte. Jesus als Zentrum der Geschichte. Und das will Johannes deutlich machen, die anderen Evangelisten auch, Gott selbst, letztlich. Ich würde mal sagen, wenn man Gott fragt, morgens, woran hast du gedacht, sagt er an Jesus. Das sagt er immer. Wenn wir die Bibel lesen, ja, immer, lässt, schon im Alten Testament, sehen wir, dass Jesus durchleuchtet. Und jetzt sind wir eben noch näher dran. Also letzte Woche war 6 Tage vor Passa und jetzt heißt es, das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Was heißt das in einer guten jüdischen Familie? Der Familienvater, der 7. Älteste, der hat sich Gedanken gemacht, mit wie vielen Leuten, also er hat überlegt, welches Lamm schlachte ich zu Passa, ungefähr wie groß, wie schwer ist das und wie viele brauche ich dafür, dass wir das zusammen aufessen. Das war ein heiliges Gebot Gottes. Ja, es musste aufgegessen werden Ja, und wenn man das nicht schafft, dann musste der Rest verbrannt werden. Aber eigentlich war das Ziel, dieses Passahlamm miteinander aufzuessen. Es gab dann ganz, in der Zeit Jesu gab es einen ganz bestimmten Ritus und Überlegungen, wie das abzulaufen hatte. Aber dieses Grundgebot war da, ein Passahlamm auszusuchen, 4 Tage vorher in den Familienverband ein Stück, also ganz nah hineinzunehmen. Ja, die Familie kannte das Lamm. Ich stelle mir das mit Kindern in einer gewissen Zeit durchaus schwierig vor. Ich weiß, mein Großvater hat eine Zeit für uns und ja, Schafe angeschafft und irgendwann, und er war Fleischer, ja, und irgendwann war der Tag, wo eines dieser Schafe geschlachtet werden sollte. Und als es dann Suppe mit Schaffleisch gab, ich kann mich erinnern noch, wie wir davor saßen, es ging nicht. Ja? Aber hier stelle ich mir das anders vor. Die Israeliten wussten, das ist ein Gebot Gottes, die haben das von klein auf, ich sage ein Stück, trainiert. Das ist zu unserer Rettung. Wir müssen miteinander das Schaf oder das Lamm, die Ziege schlachten und aufessen. Das ist wichtig für uns. Wir erinnern uns daran, auf diese Weise hat Gott uns damals gerettet. Ja? Und ich kann mir vorstellen, also ich sag mal, ein Fest so zwischen Weihnachten und Ostern, mit Vorfreude, aber auch mit Spannung, aber natürlich vom Inhalt ist es viel näher an Ostern. Aber alle waren vorbereitet, ganz Israel war vorbereitet. Ja, hier steht, das Passahfest stand unmittelbar bevor. Jeder hatte sein Lamm ausgesucht, die hatten sich gereinigt. Ja. Die Arbeit wurde zurückgefahren und das Passahfest, das eigentliche Passahfest, eben ein Abend, die Nacht hindurch. Und dann war eine Woche ungesäuerte Brote an. Also man hat nicht nach 2 Tagen wieder Alltag, sondern eine Woche sollte das ganze Haus gereinigt sein, kein Sauerteig drin, ungesäuerte Brote. Jeden Tag weiter dran zu denken, wir wurden gerettet, aber wir sind auch geflüchtet. Raus aus Ägypten, wenn man es übertragen will, raus aus der Welt, ja, mit dem Ziel, in Gottes Land hineinzukommen. Und das alles, diese Spannung liegt da drin, wenn hier jetzt steht, das Passahfest stand unmittelbar bevor. Und wenn wir Kapitel 12, 11 und 12 fertig gelesen haben, dann gab es noch eine zusätzliche Spannung im Volk. Nämlich die Spannung, wird Jesus zum Passahfest in Jerusalem sein? Weil Jesus hatte ja Lazarus aus dem Tod aufgeweckt. Totenauferweckungen waren damals auch recht selten, wobei in der Zeit Jesu war das schon die dritte. Aber sie waren sehr aufwühlend für das ganze Volk. Und viele glaubten an Jesus, weil er eben seine Macht bewiesen hat. Einen, der schon 4 Tage im Grab lag, hat er ja nicht gesund gepflegt, sondern er stellt sich hin, hat gerufen, Lazarus, komm heraus, und er kommt. Und das war jedem auch in Israel klar, dass kann keiner. Und wenn wir heute eine Umfrage machen würden in Österreich, niemand würde sagen, das mache ich morgen. Also außer er ist ja nicht ganz bei Sinn. Ja. Aber das kann keiner. Und Jesus konnte das. Und die führenden Eliten, die hat das aufgeregt und die haben dann gesagt, wenn irgendwer, da gab es auch schon Druck und Bespitzelung, ja, wenn irgendwer im Volk weiß, wo Jesus sich aufhält, der hatte sich nämlich zurückgezogen in eine einsame Gegend, wenn irgendwer weiß, wo Jesus sich aufhält, muss er das melden. Es hatte keiner gemeldet, ja, obwohl einige das wussten. Also es gab da auch ein Stück zivilen Ungehorsam, dass man Jesus nicht verraten wollte, sondern dass man an Jesus glaubte, ihm vertraute, nicht den religiösen Führern. Also auch die Spannung war da. Und deswegen steht da in einem der Verse, die Leute haben gedacht, wird er das wagen, nach Jerusalem zu kommen? Der muss das ja wissen. Der wusste das auch, dass die ihn gefangen nehmen wollten. Ja, wird er das wagen? Und hier steht, Jesus wusste. Jesus wusste, und dann geht es nicht darum, dass er wusste, dass die ihn gefangen nehmen wollten, sondern er wusste, dass die Zeit für ihn gekommen war. Er hatte ja den tieferen Sinn von Gottes Plan in sich aufgenommen. Und ihm war das klar. Jetzt ist Passa. Jetzt stirbt wie ja, das Lamm Gottes, Jesus selber, für die Sünde der Welt. Das, was in Kapitel 1, Vers 29 schon der Ankündiger, der Johannes der Täufer, gesagt hat, das kommt jetzt zur Vollendung. Es war die Zeit für ihn gekommen, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Hier wird das Kreuzesgeschehen, das Leiden, das Sterben in die Gottesferne gehen, wird ausgeklammert und es wird drüber hinausgeschaut, das Ziel ist, zum Vater zu gehen. Aber das Dazwischen ist mit gemeint. Und dann kommt ein erstaunlicher Satz. Zum Vater zu gehen und da er oder weil er die Seinen, die in der Welt waren, die Jünger, die 12, die 70, die zu ihm gehörten, geliebt hatte, liebte er sie bis zum Ende. In manchen Bibeln steht dabei, man könnte auch übersetzen, liebte er sie bis zum Äußersten. Leopold hat vorher ein Buch vorgestellt, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das kann man auf uns beziehen, dass wir bereit sind, unser Äußerstes zu geben, aber Jesus zuerst. Er gab sein Äußerstes. Liebte er sie bis zum Ende. Das ist so, ja, wir haben hier eine dreifache Einleitung in einem Text. Das ist selten, drei Verse Einleitung. Das ist die erste Einleitung. Passafest, Jesus wird zum Vater gehen und Jesus liebt die Seinen bis zum Ende. Die Liebe hört da nicht auf. Auch wenn vorher schon gesagt wurde, dass Judas schon dem Teufel sein Herz geöffnet hat. Das wird jetzt dann nochmal erwähnt. Zweite Einleitung. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, Jesus auszuliefern. Aus den anderen Evangelien wissen wir, er hatte schon die hohen Priester kontaktiert und hatte schon einen Preis ausgehandelt und hat gesagt, ich werde nach einer günstigen Gelegenheit suchen. Also ich sag mal, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und Judas hat ihn reingelassen. Er war nicht, das wird nicht bezeugt, dass er unbeteiligt war, dass er nichts dafür konnte und so. Nein, er hat, auch hier, der Teufel versucht das bei uns auch, uns Dinge ins Herz zu geben. Ihr habt das sicher schon erlebt. Und dann ist es unsere Aufgabe, die Herzenstür fest zu verschließen, ja, und ihn zu verjagen. So wie Jesus ihn auch mit Worten Gottes verjagt oder abwehrt, sagen wir mal. Aber der Judas hat das leider nicht getan. Ja, es war Gottes Plan, das lesen wir nachher auch noch. Aber Judas war daran beteiligt. Also jetzt haben wir noch eine Einleitung. Es gab noch mehr Spannung in diesem Text. Der Judas, einer von den 12, einer, wo jeder gesagt hätte, das ist einer der Apostel, das ist einer der Gesandten von Jesus. Der war es bei uns vorbeigekommen damals mit, weiß ich nicht, mit Bartholomäus zusammen. Ja? Oder die haben bei uns das Evangelium gebracht. Die haben Lahme geheilt. Jeder hätte gesagt, das ist ein Jesusmann. Und er hat innerlich leider schon eine andere Entscheidung getroffen. Und das wird hier alles offengelegt. Also hier geht am Anfang, wird schon ganz viel, was noch keiner wissen kann, offengelegt. Ja, dass Jesus die Welt verlässt, um zum Vater zu gehen, klar, wir wissen das, weil wir die Bibel schon weitergelesen haben. Aber Johannes macht in der Einleitung klar, so ist es, so ist es. Ja. Und jetzt gibt es noch etwas, was er uns auch zeigt, was auch noch keiner wissen konnte. Das dritte Vorwort. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Das liest sich schnell. Da könnte man jetzt tagelang, wirklich Tage, nein, ein Leben lang drüber nachdenken, was das heißt. Jesus und der Vater haben miteinander in 6 Tagen das Universum geschaffen. Das können wir nicht denken. Ja? Selbst wenn wir jede Sekunde eine Galaxie betrachten würden, und in einer Sekunde hat man nicht viel betrachtet, reicht unsere Lebenszeit nicht aus, um alle Galaxien nur einmal eine Sekunde zu betrachten. Und dann steht hier, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Das ist an Macht, an Möglichkeiten nicht zu denken, nicht einzuloten. Ja. Aber hier schon vor der Kreuzigung, nicht erst nachher, vor der Kreuzigung, vor Gethsemane, hat der Vater Jesus uneingeschränkte Macht übertragen. Das heißt auch, Jesus tut die nächsten Schritte. Er geht seinen Weg für uns, freiwillig, aus Liebe. Er liebte sie bis zum Ende. Nicht nur die 12, nicht nur die 70, uns. Und ich muss sagen, so weit bin ich nicht. Das kriege ich nicht zusammen. Wenn ich diese Macht hätte, sähe die Erde anders aus. Ich würde heute noch aufräumen. Das würde ich mit dieser Macht nicht aushalten, in das Leid hineinzugehen oder das Leid auch nur anzuschauen. Ich würde das sofort radikal ändern, weil ich diese Liebe noch nicht in mir habe. Er ist voll Liebe. Ich bin noch nicht so und ihr auch noch nicht. Aber bei Jesus sehen wir das. Er ist voll davon. Er liebte sie bis zum Ende. Er hat sie geliebt und er liebte sie bis zum Ende. Und er weiß, jetzt aufzuräumen mit den Römern, mit Herodes, mit all der Ungerechtigkeit der Welt, mit Putin, das ist noch nicht dran. Zu dem Zeitpunkt, dort damals, war noch ein anderer Weg dran. Aber er bekommt die Macht schon, das ist ganz klar gesagt. Ja, und Johannes hat das sicher von Jesus oder durch den Heiligen Geist offenbart bekommen, dass da steht, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hat und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren würde. Also er wusste schon um die Himmelfahrt, um sein Sitzen zur Rechten Gottes. Was heißt, er sitzt auf dem Thron des Universums und regiert uneingeschränkt. Wer will ihn dort einschränken? Niemand. Natürlich nicht. Das alles ist schon im Vorwort. Und jetzt geht es dann hinein in die Geschichte. Er stand vom Tisch auf und zog die Oberkleider aus. Und das ist ein schwieriger Text, mit dem habe ich länger gerungen, aber es nutzt nichts. Es ist die Fußwaschung. Also, ich habe gedacht, ich kann das auch nur erzählen. Aber Jesus stand vom Tisch aus und band sich ein Leintuch um. Und was stand gerade noch? Er war nicht ein einfacher Mensch wie ich. Er hatte alle Macht. Er hatte alle Macht. Er hatte die Macht, auch das dazu Nein zu sagen. Natürlich, er wollte den Willen des Vaters tun. Und dann goss er Wasser in eine Schüssel und ich kann mir vorstellen, wie viel Spannung bei den Jüngern war. Denn die Jünger waren ja nicht in unserer Kultur, sondern die Jünger wussten genau, wenn man Passa miteinander feiert, wenn man schon an jedem normalen Tag die Füße wäscht vorm Essen, so wie wir jetzt brav die Hände waschen vorm Essen, dann beim Passa besonders. Aber niemand war bereit zu dienen. Es steht da, er stand vom Tisch auf, in anderen Übersetzungen, als sie schon beim Essen oder sich schon zum Essen niedergelegt hatten. Sie waren schon beim Tisch. Ich weiß nicht, es kann sein, sie waren fähig, das alle auszublenden, dass niemand daran gedacht hat. Es kann aber auch sein, sie haben daran gedacht. Und jeder hat gedacht, der andere könnte es tun. Es war ein Sklavendienst und irgendwie war kein Sklave da. Das ist ungünstig. Ja, das ist beschämend. Und dann haben sie vielleicht gedacht, das wäre so mein Gedanke gewesen. Ich esse ja nicht mit den Füßen. Die strecke ich nach hinten weg und heute kann ich auch mit ungewaschenen Füßen essen. Ja. Petrus mag es nicht, Johannes mag es nicht, Andreas, Jakobus, ein bisschen umgeschaut. Keiner rührt irgendeinen Finger. Ich verhalte mich auch ganz ruhig. Ich weiß nicht, was ihr gedacht hättet, aber das wäre so mein Gedanke. Ruhig verhalten, abwarten. Passa ist wichtiger. Ja. Konzentrieren wir uns auf das Passalamm. Und dann kommt eben dieser Moment. Jesus stand auf vom Tisch. Er zog das Obergewand aus. Herzlich willkommen, wir haben noch schöne Plätze. Und er gießt Wasser in eine Schüssel. Und jeder weiß, oh oh, ich hätte es tun sollen. Und jetzt fängt er damit an. Wie peinlich ist das? Hat irgendjemand, wir waren ja alle in der Schule, hat irgendjemand mal vom Rektor die Füße gewaschen bekommen? Niemand. Jemand mal, weil er mit dreckigen Fingern zur Schule kam, mal die Füße? Auch nicht. Ich glaube, ich wäre im Boden versunken. Ich habe durchaus peinliche Momente in der Schule gehabt. Um das ein bisschen aufzulockern, ich bin einmal eingeschlafen. Und der Lehrer hat mich dann mit einem gezielten Wurf daher geweckt. Der hat das nämlich gesehen. Das war, aber zum Glück hatten wir ein gutes Verhältnis, aber es war trotzdem peinlich. Aber die peinliche Stimmung hier, ja, Jesus gießt das Wasser in eine Schüssel. Und dann begann er, den Jüngern die Füße zu waschen. Und das erspare ich euch jetzt. Euch und mir. Ich hatte erst überlegt, wem wasche ich sie? Dann habe ich gedacht, dann müsste ich sie alle waschen. Und das, ja, aber ihr habt vielleicht etwas von der Spannung gemerkt, die dort im Raum war. Weil die wussten, was ich gehört. Wir hatten vielleicht diese Spannung, weil wir wissen, wie die Geschichte abläuft. Ja? Und wir haben schon mal das gemacht, stellvertretend Einzelnen die Füße gewaschen. Und als wir Freiwillige wollten, wollte niemand. Ich meine, wer würde jetzt sagen, oh bitte, komm gerade vorbei und wasch mir die Füße. Ja. Also ich kann die Spannung, die dort drin ist, die kann man förmlich spüren. Alle wussten, es hätte getan werden sollen, alle haben das irgendwie wegbekommen, keiner hat es getan und jetzt tut Jesus das. Er nicht, er war nicht gemeint. Er fing an, die Füße zu waschen, mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte, als er zu Simon Petrus kam. Ist ja klar, irgendwas muss noch passieren. Ja. Nicht alle können schweigen. Eine ganze Reihe hat geschwiegen, die haben das, wie viele wissen wir nicht, als er zu ihm kam. Also Petrus war nicht der Erste, aber irgendwann war er natürlich auch dran. Dann wehrt Petrus ab. Herr, willst du mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Mein Äußerstes für sein Höchstes hatte Petrus noch nicht begriffen. Aber Petrus lässt sich mit dieser Antwort auch nicht abwehren. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Hätte er wirklich Jesus als Herrn und Meister schon so verinnerlicht, dann hätte er gesagt, okay, die Antwort, ja, wir haben sie gerade gelesen, was ich jetzt tue, verstehst du nicht, du wirst es später begreifen. Dann hätte er auch sagen können, okay, später, gib mir nochmal einen Hinweis, dass ich es dann wirklich verstehe. Aber Petrus ist noch auf seiner Schiene, auf seinem Gleis, und er sagt, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Doch Jesus antwortet, und das geht Petrus jetzt ins Herz, da ist seine Abwehr durch. Ja, Jesus ist durch die Abwehr ins Herz. Wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Wumm. Das will Petrus auf keinen Fall. Nicht zu Jesus gehören. Jetzt, ja, da sehen wir, wie Umkehr funktioniert bei Petrus. Ja. Jetzt, vorher war er noch so und jetzt, nein, alles. Der Kopf muss auch gewaschen werden, natürlich, vor allem der Kopf. Ja, jeden Tag. Innen und außen. Und die Hände. Die Hände, die so viel schon getan haben, was nicht so gut war. Und so viel, ja. Dann hat er gemerkt, ja, er muss gewaschen werden. Und Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Ah, das ist so, so schwer. Allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum hat er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Wir sehen hier, Jesus ist voll dienender Retterliebe. Ja, wir merken, es geht nicht nur um die Füße zu waschen und den Staub da wegzuwaschen. Wir merken, ja, Jesus hat das Obergewand wieder angezogen und wir merken, er geht tiefer. Es geht um Reinigung. Es geht um Gemeinschaft mit Jesus. Wenn ich sie dir nicht wasche, wenn ich dir nicht vergeben darf, wenn ich nicht für dich bezahlen darf, gehörst du nicht zu mir. Und das gilt bis heute. Wer die Vergebung von Jesus nicht annehmen will, wer eigenen Weg bastelt, wer auf seine Gerechtigkeit setzt, auf sein Gutsein, auf seine eigenen Möglichkeiten, hat keinen Teil an Jesus. Nicht alle sind schon rein. Einer von den 12 war es nicht. Eine echte Katastrophe. Ich hoffe, bei uns hat jeder sich schon auf die Reinigung von Jesus eingelassen. Und jeder, der das irgendwann mal hört, ja, unsere Predigten werden ja ins Netz gestellt, wir wissen nicht, wer sie hört. Wir beten darum, dass viele sie hören, dass Gott jemand dadurch anspricht, dass dadurch Veränderung im Leben geschieht, dass Menschen zu Jesus gehören, dass diese Umkehr geschieht. Vielleicht so schnell wie bei Petrus. Aber Petrus wusste ja auch schon viel. Vielleicht auch ein bisschen langsamer. Aber auf jeden Fall ja, von dieser Aussage, nein Jesus, das lasse ich mir von dir nicht machen, hin zu, bitte gerne, alles. Ich brauche dich ganz. Ich brauche Veränderung im Kopf, ich brauche veränderte Hände und auch meine Füße müssen immer wieder gereinigt werden. Ist natürlich auch ein Bild dafür, ja, für Jesus Nachfolge. Wir brauchen diese grundsätzliche Umkehr. Wir brauchen diese erste Reinigung, dass Jesus uns vergibt, dass wir ihn einladen. Bitte vergib mir meine Schuld. Aber dieses Gebet hört nicht auf, weil wir ja noch nicht vollkommen leben. Wir brauchen das immer wieder. Die Füße müssen eben immer wieder gewaschen werden. Der Staub der Welt, des Lebens, von unserem Herzen, ja, die Beschmutzung kommt an uns heran. Und Jesus ist voll dienender Retterliebe. Er hat hier schon ein äußeres Symbol, ja, ein Zeichen. Ja, man könnte sagen, das ist Erlebnispädagogik. Ja. Jesus wäscht die Füße der Jünger, wirklich. Er hat jetzt nicht nur, er hat das gemacht, einen nach dem anderen. Und das ist sicher tief reingegangen. Wir sehen das bei Petrus. Ja, erst hat er sich gewehrt. Und ich denke, innerlich ist es den anderen auch nicht viel anders gegangen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen gesagt hat, ja, super, wir hatten es eh vergessen, jetzt wäscht Jesus uns halt die Füße. Ich glaube nicht. Dafür wussten sie schon den Unterschied zwischen Jesus und ihnen. Ja, Jesus hat ihnen viel Vollmacht gegeben, aber sie war immer geschenkt. Während Jesus sie hatte. Ja. Als sie im Schiff auf dem See Genezareth waren und der Sturm tobte, niemand von ihnen hat sich ins Schiff gestellt und hat gerufen, schweig und verstumme. Man, auf die Idee ist keiner gekommen. Dann wecken sie Jesus und dann haben sie gesehen, welche Vollmacht er hat. Jesus sagt das und es geschieht. Und den Unterschied haben sie schon realisiert und haben gemerkt, das geht weiter. Und Jesus macht hier ein Bild für das, was noch geschieht. Als Johannes das aufschreibt, hat er das natürlich Jahrzehnte reflektiert. Und der Heilige Geist hat ihm gezeigt, wie er das, ja, das Vorwort, wo er schon ganz viel auflöst und dann hinein in unsere Geschichte. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, nicht, dass ich die gleich hier in meinem Schwung noch hineinkippe, zog er sich die Oberkleider wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ich denke, sie haben da noch nicht ganz verstanden, bin ich recht überzeugt. Aber Jesus gibt ihnen nochmal Zeit und ein bisschen Nachhilfeunterricht. Ja. Und deswegen jetzt diese Überschrift: Jesus geht seinen Weg für uns als Vorbild im Dienen. Hier zeigt er nochmal ganz klar darauf hin, das war nicht nur eine Tat, weil der Staub an euren Füßen so grässlich war, sondern es ging um das Vorbild, was sie nachahmen sollen. Versteht ihr? Und dann erklärt er: Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist ja auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Es gibt Gemeinden, die leben das regelmäßig. Auch interessant. Also die machen alle so viel Zeit Fußwaschungen. Wir sind überzeugt, Jesus meint mit diesem Bild das Leben. Es gibt immer wieder Möglichkeiten und Aufgaben des Dienens. Er hat sich erniedrigt, das wird später auch der Paulus im Philipperbrief aufschreiben, ja, er hat sich erniedrigt da in dieser Fußwaschung und hat Sklavendienst getan. Er, obwohl gerade vorher stand, Gott hatte ihm, der Vater hat ihm alles gegeben, alle Macht, und dann tut er sowas. Das ist eben auch Vollmacht, wenn man nicht auf seiner Macht besteht, sondern dient. Bis hinein Füße zu waschen. Und das kann im Alltag sehr unterschiedlich sein. Was ist dann dran? Ja, es kann sein, für einen Nachbarn mitzukochen, statt für drei Leute für fünf zu kochen. Es kann auch wirklich sein, dass Füße waschen dran ist. Oder Rücken waschen. Oder massieren. Oder beten. Oder jemand irgendwo hinfahren. Und ja, die Beispiele würden nicht enden. Ihr habt sicher schon über Nächstenliebe, wie kann sie konkret werden, nachgedacht. Wir haben immer gerade Predigtreihe gehabt, Gott liebt und dient durch uns. Ja, und hier sehen wir das auch. Gott liebt durch Jesus zu seinen Jüngern. Und Jesus sagt, durch seine Jünger soll das weitergehen. Er ist das Vorbild. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Nicht das Beispiel, aber ein Beispiel, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und sein Bote nicht wichtiger als der, der ihn geschickt hat. Damit hat Jesus den Jüngern gesagt, wenn ihr dann jetzt Apostel seid und ich bin bald weg und die anderen werden auf euch schauen, ich sag mal, ihr werdet das Neue Testament schreiben, das steht jetzt nicht hier ausführlich, aber das wird nachher so sein. Und viele werden zu euch aufblicken, und wenn Petrus durch die Straßen geht und Leute, nur der Schatten fällt auf sie und sie werden gesund, dann kann man sehr leicht überheblich werden. Tut das nicht. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Und durch Gottes Gnade, nach dem, was wir so lesen, ist das insgesamt sehr gut gelungen. Aber wenn ich wirklich dieses Beispiel aus Apostelgeschichte nehme, stellt euch das mal vor, dass sie Leute an den Straßenrand gesetzt haben, ja, und zu sagen, okay, heute Nachmittag kommt Petrus, der geht dann zum zum Beten in den Tempel oder geht da, da und daher und dann steht die Sonne so und wenn der Schatten von Petrus auf den Kranken fällt, wird er gesund. Das ist schon Vollmacht. Geschenkte Vollmacht, aber da kann man sich was drauf einbilden oder man kann Gott preisen, dass er das tut. Für die Menschen, die dann gesund werden. Und da hat Jesus den Jüngern nochmal eingeschärft, ein Sklave, ein Diener, mein Nachfolger ist niemals größer als der Herr. Die Souveränität, die Vollmacht allen Dienens bleibt immer bei Jesus. Ja, er gibt uns manches Mal außergewöhnliche Dinge zu tun, aber wir haben das nicht in der eigenen Hand. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Diesen Satz habe ich festgedruckt, weil wir den, der ist uns fremd und deswegen ist es gut, den zu verinnerlichen. Ein Sklave ist niemals größer als ein Herr. Die Jünger mussten das Stück für Stück begreifen. Ja. Heute gilt ein Stück, es ist auch gut im Alltag, wenn ich jemand, den ich jetzt anleite, wenn ich den nicht klein halte, sondern wenn ich den fördere und wenn er begabter ist, dann darf er mich gerne überholen, natürlich. Ja. Aber bei Jesus geht das natürlich nicht, weil Jesus ist der Herr aller Herren. Wir haben ihn vorher als König besungen. Und sein Königtum zu begreifen, ist für uns unmöglich. Wie groß er ist. Wenn ihr das begreift, und das gilt es, ja, begreift ist ein schönes Wort. Ja, es ist kognitiv, aber es ist irgendwie auch, es klingt so nach Händen, nach immer wieder betasten, wahrnehmen, Herr, was steht da drin? Wie bist du? Wie bist du als Vorbild des Dienstes? Was willst du heute von mir? Was ist jetzt dran? Ja, immer wieder zu begreifen, zu ergreifen, wie ist das dran? Wie geht das? Um es zu tun. Es soll zur Tat kommen. Glückselig, ja, gesegnet seid ihr, glückselig, glücklich zu preisen, sehr gesegnet, wenn ihr es dann auch zur Umsetzung bringt. Und da ja, fällt uns sicher das eine oder andere ein. Doch ich rede nicht von euch allen, Jesus sagt es leider nochmal. Ja, es ist hier wirklich, die Spannung zieht sich dermaßen durch. Er hat gerade gesagt, gesegnet seid ihr, wenn ihr das tut. Und das ist ein großes Hoffnungslicht in die Geschichte hinein. Doch ich rede nicht von euch allen. Ich kenne ja die, die ich erwählt habe. Er hat 12 erwählt, jetzt von dem inneren Jüngerkreis. Aber was die Schrift sagt, muss ich erfüllen. Der mein Brot isst, tritt nach mir. Kann ich leider jetzt auch nicht weitermachen. Wir haben, glaube ich, lange genug für heute. Ja, dann kommt das mit dem Brot in die Schüssel zu tunken und Judas dem Iskariot zu geben. Und er geht hinaus und es war Nacht, stockdunkel, weg vom Licht. Ja. Ich sage euch das schon jetzt, sagt Jesus, bevor es eintrifft, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Andere übersetzen, dass ich der Ich bin. Gott. Jahwe Gott. Ja. Dass sie nicht denken, jetzt geschieht ein Unfall am Kreuz. Sie haben es trotzdem ein Stück gedacht. Ihre Hoffnung war dahin. Ja. Aber Jesus warnt sie eigentlich hier vor. Das Kreuz, mein Sterben, der Verrat, dass ich verhaftet werde, verspottet werde, dass ich geschlagen werde, dass ich eine Dornenkrone bekomme, dass ich ausgezogen werde und ans Kreuz genagelt werde. Es ist kein Unfall. Ihr sollt glauben, dass ich es bin, auf dem Weg, den Gott gezeigt hat. Und ja, diesen Weg denken wir etwas nach, jetzt auf Ostern hin und nehmen ihn als Vorbild. Jesus geht seinen Weg für uns voll, wirklich erfüllt, voll dienender Retterliebe. Er will retten. Er will nicht nur bedienen, sondern retten, das Lamm Gottes. Und ist dann auch mittendrin noch ein Vorbild im Dienen. Ja. Ich wünsche Freude beim Danken, beim Staunen und beim Nachahmen. Amen.